Neue Klänge braucht das Land. Schon immer wurde neue Musik für die Kirche komponiert. Aber wie arbeiten heute eigentlich Komponisten? Wie kommt man überhaupt auf die Idee, für die Kirche Musik zu komponieren? Dazu habe ich einen Komponisten eingeladen. Mit Gunter Martin Götzsche gehe ich diesen und anderen Fragen auf den Grund. Hört auf jeden Fall die Folge bis zum Ende. Am Ende erwartet euch noch eine Aufnahme seines Tedeums für drei Frauenstimmen und Orgel. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Glaubensklänge. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Kai Schöneweiß und hier in meinem Podcast spreche ich über Kirchenmusik. Und ja, ich bin übrigens auch selbst Kirchenmusiker. Schon immer erklang in der Kirche aktuelle Musik. Zumeist Komponisten haben uns einen großen Schatz hinterlassen. Und dieser Schatz wächst dauerhaft weiter. Mein heutiger Gast, Gunter Martin Götzsche, gehört zu der Gruppe von komponierenden Kirchenmusikern. Lange hat er die Kirchenmusikakademie in Schlüchtern geleitet und dort vielen jungen Menschen, auch mir, den Weg in die Kirchenmusik gezeigt. Darüber hinaus war und ist er als Komponist tätig. Vielleicht habt ihr ja schon mal ein Werk von ihm auf dem Orgelpult gehabt oder im Chor erarbeitet. Falls nicht, ihr habt was verpasst. Gunter, ich freue mich, dass du mein Gast bist.
Ja, hallo Kai, danke, dass ich dabei sein darf.
Sehr gerne, ich freue mich auf das Gespräch. Ich kenne dich nun schon lange, aber alle anderen wahrscheinlich nicht so lange. Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was hast du gemacht?
Gunter Martin Götzsche, geboren 1953, also ein richtiger Senior, 71 Jahre. Ich war mein Leben lang Kirchenmusiker in verschiedenen Positionen. Die letzte offizielle Station war 21 Jahre lang, wie du schon gesagt hast, in Schlüchtern die Leitung der Kirchenmusikakademie. Und danach hatte ich noch sozusagen 5 freiwillige Jahre, wo ich Kantor in Jerusalem war, an den beiden deutschen Kirchen, was eine sehr bewegende und sehr spannende Zeit war. Jetzt bin ich Rentner und im Ruhestand und mache die gleichen Dinge, die ich vorher auch gemacht habe. Ich übe Orgel, ich leite einen Chor, ich komponiere noch sehr viel und habe eigentlich den gleichen Arbeitsaufwand wie vorher, nur eben jetzt als Rentner und vollkommen freiwillig.
Und wahrscheinlich sowohl vor deinem Renteneintritt als auch danach, Musik hat dich dein komplettes Leben lang begleitet.
Ja, ich kenne das Leben gar nicht anders als mit Musik. Ich bin in einem Musikerhaushalt groß geworden. Mein Vater war auch Kirchenmusiker, meine Tante auch, meine Mutter auch, meine Geschwister sind alle auch Musiker und meine Tochter auch. Also Musik ist bei uns eigentlich das, was im Leben zählt, was das Leben auch maßgeblich bestimmt und ausmacht.
Das ist doch wunderbar. Bei so viel Zeit mit Musik hast du bestimmt mehr als nur ein Highlight, was du vielleicht mit uns teilen magst. Und vielleicht gibt es ja auch mal was, wo du sagst, das war so richtig nicht so das, was passt. Gibt es da überhaupt was?
Es gibt natürlich eine ganze Menge von wunderschönen Erlebnissen mit Musik. Das waren die großen Bach-Passionen, die ich mit 15 Jahren zum ersten Mal mitsingen oder nachher auch mitspielen durfte. Das waren andere große Aufführungen von Werken, die mich sehr beeindruckt haben. Nicht nur im Bereich Kirchenmusik, auch im Bereich Oper. Und natürlich dann auch die großen Aufführungen meiner eigenen Werke, die dann zu manchem Höhepunkt geführt haben, um mal ein Highlight zu nennen. Das war die Uraufführung meines Oratoriums Jerusalem unter der Leitung von Stefan Fiegelan. Das war 2017 in Landau. Das ist ein abendfüllendes Werk. Und das in einer wirklich tollen Interpretation zu hören, das hat mich unglaublich damals bewegt.
Das glaube ich. Ich kenne das so ein bisschen schon, wenn ich mal für meinen Posaunenchor oder für meine Kantorei was Kleines selber mache, weil ich nichts Schönes finde. Das ist dann auch schon einfach toll. Aber so ein ganzes abendfüllendes Werk, das ist dann, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer.
Ja, zumal eben ein ziemlicher Arbeitsaufwand auch drin gesteckt hat. Ein volles halbes Jahr habe ich nur dafür gearbeitet. Das war noch wenig, denn es war ein kleines bisschen eilig mit der Herstellung geworden durch eine Terminverlegung. Ich musste dann eben gehen. Aber ich habe tatsächlich das halbe Jahr nicht bereut. Als es fertig war, war ich zufrieden und als dann die Aufführung war, war ich einfach nur glücklich und beseelt davon.
Das glaube ich dir sofort. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, neben der normalen, ich nenne es mal normale Kirchenmusik, auch noch zu komponieren?
Das brachte wie bei den meisten Kollegen einfach die Arbeit mit sich. Also mein erstes größeres Werk war ein Kinderchorsingspiel, König Drosselbart. Das war noch in meiner Zeit, als ich Kantor in Aalen in Württemberg war. Aber es gab jetzt relativ wenig Singspiele für Kinder, die mir gut gefallen haben. Habe ich dann eben selber geschrieben. Dann kamen Chorsätze dazu, kleine Motetten, es wurde nach und nach immer mehr. Dann kam ich von daher nach Braunschweig, dort war ich Landeskirchenmusikdirektor. Auch da gab es dann jede Menge einfach dienstliche Anlässe, wo mal schnell ein Satz, eine Motette geschrieben werden musste. Und dann kamen auch schon die ersten Kompositionsaufträge. Dann war ich ja in Schlüchtern lange Zeit und da hat dann Martin Bartsch, mein damaliger Chef und Kollege, mich auch sehr bestärkt, auch Aufträge anzunehmen und im größeren Rahmen dann die Dinge zu schreiben. Und so ging es dann immer weiter. Dann kamen die Verlage und wollten was von mir. Dann kamen tatsächlich größere Kompositionsaufträge nach Werken mit Orchester und Chor. Und so ging es eigentlich bis auf den heutigen Tag immer weiter.
Also bist du eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, wirklich so ein bisschen reingerutscht aus der Praxis raus, wurde es dann immer mehr und immer größer?
Ja, wobei ich schon als Kind auch tatsächlich komponiert habe. Ich habe, glaube ich, mit 11 Jahren so kleine Menuette im Mozart-Stil geschrieben. Die habe ich alle noch und bin erstaunt, dass das so vom Handwerklichen, obwohl ich damals keine Ahnung von Tonsatz hatte, eigentlich doch noch relativ ordentlich geworden ist. Ich hatte das irgendwie ein Gefühl, wie die Noten zusammengesetzt werden müssen.
Das spricht für eine musikalische Begabung und eine Intuition dafür. Das ist doch schön. Wie würdest du deine Musik charakterisieren?
Ich bin einer von den Komponisten, die tonal schreiben, grundsätzlich. Vom Experimentieren verstehe ich nicht so viel. Ich schreibe so, wie die Musik ist, die ich als Musiker in meinem Leben kennengelernt habe. Schütz, Buxtehude, Bach, Brahms, Mendelssohn, John Rutter, Benjamin Britten gehört hat, hat eine Menge Musik in seinem Kopf. Und das habe ich alles irgendwie dann zu meinem Stil zusammen vermengt, glaube ich. Ich schreibe tonal, komme oft so in die Gefilde der Romantik hinein, habe ein bisschen Affinität zu jazzbezogenen Idiomen auf. Und natürlich hat mein Lehrer Ernst Pepping mich auch ein bisschen geprägt. Dies alles ist eine Mischung, die ich selber einfach ganz gerne mag und die auch viele Leute gerne mögen. Am meisten freut mich, wenn er mir sagt, das ist dein Stil, den erkenne ich sofort wieder. Das ist ein schönes Kompliment. Manche sagen auch, ja, es klingt wie Mozart oder es klingt wie Beethoven oder es klingt wie Mendelssohn. Das mag ich da nicht so sehr hören. Da habe ich da etwas falsch gemacht.
Genau, man möchte ja selbst nicht nur irgendwie eine Stilkopie sein, sondern schon noch einen eigenen Stil ausbilden.
Ich schreibe aber immer so, dass es praxisbetont ist, dass man es aufführen kann und dass die Aufführung auch wirklich, oder die Art, wie man es aufführen soll, komplett in den Noten lesbar ist. Das ist mein Wunsch, dass die Stücke immer gleich klingen, egal wer sie aufführt.
Das erkennt man auch aus deinen zum Beispiel Orgelstücken kenne ich, dass die sind sehr genau bezeichnet mit Metronomangaben, die du auch gerne so realisiert haben möchtest.
Meistens, ja.
Meistens. Ich schaff's nicht bei jedem, in der Tat, muss ich sagen, weil der Raum das manchmal nicht hergibt. Aber das ist, glaube ich, andere Diskussion.
Ein weites Feld.
Auch das. Wo bekommst du Ideen für neue Werke her? Also es gibt bestimmt KollegInnen, die dir einen Auftrag erteilen, aber kommt auch manchmal so einfach eine Idee und du setzt dich an den Schreibtisch und legst los?
Ich muss gestehen, dass das sehr lange her ist, weil ich seit ungefähr 20 Jahren ständig unter Auftragsdruck gelitten habe und immer irgendwas gerade fertig werden musste. Manchmal für den eigenen Gebrauch, manchmal dann nicht auch von Auftraggebern. Und so dieser Fall von früher, man hat eine Idee und schreibt sie unbedingt auf, das ist tatsächlich ganz, ganz lange her.
Ist ja vielleicht auch ein Zeichen davon, dass es dir in Anführungsstrichen gut geht, dass Ohr gefragt ist, dass man nicht nur für die Schublade komponiert, sondern du weißt ja dann bei Auftragskompositionen, die werden dann zeitnah aufgeführt werden, mindestens einmal.
Mindestens einmal, natürlich schön, wenn sie mehrmals aufgeführt werden. Das ist natürlich auch bei Auftragswerken dann manchmal eine Sache, die man ein kleines bisschen versucht muss zu steuern. Viele, die einen Auftrag erteilen, tun das deswegen, damit sie ihre Besetzung, die sie verfügbar haben, möglichst komplett einsetzt. Da kommen dann Aufträge, wir möchten gerne was haben für unseren Posaunenchor, der nicht besonders gut und leistungsfähig ist. Der Chor darf ein bisschen schwerer sein. Dann habe ich noch 25 Kinder, die wollen was singen. Und die Glocken der Kirche müssen auch noch möglichst mit drauf sein. Das ist dann ein Werk, was ich natürlich schreiben kann, aber was dann nachher schwer wieder verwendbar ist für andere Situationen, andere Besetzungen. Ich versuche dann meistens ein bisschen zu steuern, so dass das Werk dann nachher auch leicht umgearbeitet werden kann oder sogar dann eine Besetzung mit dem Auftraggeber zu verhandeln, die man sich auch anderswo vorstellen kann.
Also wäre es jetzt so, wenn ich jetzt sagen würde, ich brauche für meine Gruppen hier in der Kirchengemeinde ein Werk, dass ich ein gewisses Mitspracherecht zwar habe als Auftraggeber, aber du schon versuchst oder natürlich versuchen wirst, deine künstlerische Arbeit noch einfließen zu lassen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Das sind im Grunde Verhandlungen, wie sich auch einer führt, der sich ein Haus bauen oder entwerfen lassen möchte. Ne? Der Auftraggeber sagt, du sagst mir, was du haben willst, wie lange es dauern soll, wie es besetzt sein soll. Und du sagst dir, ob du einen bestimmten Text haben möchtest, ob du ganz frei bist, ob ich was aussuchen soll. Und entwirfst ein Bild von dem Gebäude, was du errichten möchtest. Und dann sage ich dir, was das kostet, wie lange es dauert, das zu machen und ob es überhaupt geht. Und wenn du ganz verrückte Ideen da hättest, würde ich sagen, überleg dir das ruhig nochmal. Ich finde auch eine andere Möglichkeit. Und wenn du Ideen noch anbringst, die ich ganz toll finde, dann sage ich natürlich, das versuchen wir zu machen. Und dann einigt man sich im Laufe einiger Tage oder einiger Wochen oder Monate, bis es denn soweit ist. Der Vorlauf ist manchmal auch ziemlich lang. Also das Oratorium Jerusalem war ja ein Auftrag von Stefan Fliegelein auch, von der Landauer Kantorei. Da hat der Findungsprozess über ein halbes Jahr eigentlich gedauert, weil er auch erst klären musste, wann er es machen will und wie er es finanzieren kann und so weiter. Und dann muss man eben ein bisschen Geduld haben miteinander.
Genau, bei einem halben Jahr Vorlauf ist die Geduld ja mit einprogrammiert. Gibt es da oder gibt es doch dann bestimmt auch so ein bisschen noch Fallstricke? Also du sagst eben schon Finanzierung, was ja so ein Grund, ich sag mal eine Grundproblematik ist, wenn es darum geht, aber gibt es auch noch Sachen, die man so gar nicht erst im Blick hat, die dann aber plötzlich zu einem größeren Problem werden im Laufe des Prozesses?
Ja, die gibt es schon. Es sind die rechtlichen Fragen, die auftauchen können. Wenn du also irgendwo ein Gedicht findest, was dir unheimlich gut gefällt und sagst, das möchte ich gerne da drin haben und möchte vertont haben, dann ist es vielleicht ein Gedicht, was noch geschützt ist. Also wo die Autorin oder der Autor entweder noch lebt oder noch nicht lange genug tot ist. Mhm. Und dann wird man sowas natürlich dann machen können, aber es kostet dann sehr viel Geld, weil manche Texte auch gut organisiert sind mit ihren Verwertungsgesellschaften, GEMA oder VG Wort oder VG Musikedition. Das muss alles dann genauestens geklärt werden und manchmal kostet es eben auch dann Geld. Ich habe mich jetzt bei meinen letzten größeren Aufträgen selbst als Texter betätigt.
Ah, okay.
Das war natürlich dann die beste Möglichkeit. Habe dabei gemerkt, das kann ich eigentlich auch ganz gut. Man hat ja wirklich auch genügend Texte in seinem Leben gelesen, musiziert oder angehört. Deswegen ist mein letztes größeres Werk, das war der Sonnengesang von Franz von Assisi. Da habe ich einfach eine eigene Übersetzung gemacht, weil ich ganz gut Lateinisch und Italienisch spreche und das einfach auch ohne Probleme dann übersetzen konnte.
Das ist natürlich dann wunderbar, wenn Texter und Komponist noch Personalunion eingeht, dann klappt das mit den Rechten ohne Probleme. Wenn du komponierst oder nicht nur wenn du komponierst, so grundsätzlich, wie viel Kontakt hast du zu anderen Komponisten, die auch noch leben? Also gibt es da irgendwie einen größeren Austausch oder ist das eher so sporadisch zufällig? Lässt du andere auch mal im Prozess auf deine Sachen schauen, wenn du nicht weiterkommst oder ist das erstmal alles nur deins?
Das ist erstmal alles tatsächlich nur meins, bis es fertig ist. Anschließend wird schon Kontakt gesucht, klar. Ich habe mein Oratorium zum Beispiel damals an Scholt Gardoni geschickt, mit dem ich einen freundschaftlichen Kontakt immer wieder mal pflege. Er hat auch ein paar sehr nette Worte geschrieben darüber, die ich auch dann auf der Homepage veröffentlichen durfte. Ich hatte meine Kollegen hier in Heidelberg. Ich war einige Jahre noch Dozent an der Hochschule für Kirchenmusik Heidelberg. Da habe ich mit vielen Kollegen auch Austausch gehabt, auch mit komponierenden Kollegen. Der Austausch ist tatsächlich da, allerdings nicht während des Entstehungsprozesses eines Werks. Da bin ich ganz alleine. Höchstens meine Frau darf mal zwischendurch drauf gucken. Aber auch das ist schon selten.
Ist das was Normales, wie Komponisten sonst gehen? Also ich habe da in der Tat einfach gar keine Ahnung und nutze die Chance, mal neugierig zu fragen.
Das weiß ich gar nicht. Aber ich kenne keinen Komponisten, der halbfertige Stücke anderen Leuten schickt. Ein Maler würde auch ein halb angefangenes Bild auch nicht fotografiert rumstehen, glaube ich. Ich bin kein Maler, aber nein, ich würde es, glaube ich, für mich behalten, bis es wirklich ganz fertig ist. Und da kommen nachher noch genügend Änderungen vor der Uraufführung, die man berücksichtigen muss. Irgendwas fällt jetzt zu schwer heraus oder gibt auch richtige Fehler. Natürlich kommen die auch zutage bei der Aufführung. Aber dann gibt es einen Punkt, wo ich sage, jetzt ist es fertig und die restlichen Fehler müssen jetzt dann etwas so stehen bleiben. Und dann ist es fertig und wird auch nicht mehr geändert. Es sei denn, ich würde es später nochmal hervorsuchen und bearbeiten. Das habe ich jetzt in einigen Fällen getan. Auch wieder, weil die Aufträge damals so und so gestrickt waren und ich gerne heute bei diesen Stücken eine normalere Besetzung haben wollte. Ich hatte zum Beispiel mein Psalmkonzert, was eine Auftragskomposition für ein Landeschorfest in Mecklenburg war. Das war die Besetzung 6 Blechbläser, 4 Schlagzeuger, großer Chor, Kinderchor, Jugendchor, Orgel, Klavier. Alles ziemlich üppig. Das gibt es jetzt auch nur für einen Chor und einen Kinderchor, einen Schlagzeuger und Orgel. Also eine praktikablere Besetzung, die hoffentlich dem Werk, was mir immer noch sehr gut gefällt, noch eine weitere Verbreitung ermöglicht.
Das wünsche ich dem Werk. Ich habe das irgendwann mal, ich weiß gar nicht, vielleicht erzähle ich jetzt auch ganz großen Quatsch, dann korrigiere mich, aber irgendwann mal auch kennengelernt und bei dir mitgesungen. Kann das sein?
Ja, das könnte aber irgendein KMF-Jubiläum gewesen sein. Da haben wir es mit vielen Leuten gesungen oder einen Satz draus.
Oder vielleicht auch nur einen Satz draus. Also ich meine aber, dass ich, also da klingelt irgendwas in mir.
Das war ein Schlüchtern irgendwann. Ich müsste jetzt nachgucken, wann es genau war, als man so viele Aufführungen. Aber da hast du es vermutlich dann kennengelernt und mitgesungen.
Für alle, das schiebe ich kurz rein, den Link zu deiner Homepage und zu Werken von dir packe ich in die Shownotes mit rein. Wer also da sich schlau machen möchte, kann das machen. Gucken wir so ein bisschen, wir haben jetzt so ein bisschen geguckt, was ein bisschen rückblickend geguckt und auch auf die aktuelle Arbeit. Wenn du jetzt nach vorne schaust, was gibt es aus deiner Sicht für Herausforderungen in den nächsten Jahren? So als Komponist wirklich.
Das geht jetzt ziemlich ins Eingemachte. Ein Komponist, der 71 Jahre alt ist, überlegt sich schon, wie lange hast du noch Zeit in deinem Leben? Was willst du noch erreichen? Und ich habe bewusst jetzt in den letzten Monaten noch mal keine neuen Aufträge angenommen, auch keine verfolgt oder versucht zu bekommen, weil mir aufgefallen ist, eine ganze Reihe von Werken braucht noch weitere Nacharbeit. Nicht, dass die Musik noch geändert werden müsste, aber es müssen zum Beispiel Klavierauszüge hergestellt werden. Es ist aber einem neuen Werk für Solisten und Orchester immer ein Problem für die Ausführenden, aus der Partitur alles zu proben, zu musizieren. Es ist einfach nicht jedem gegeben, so eine Riesenpartitur mit vielleicht 23 Stimmen dann in den Proben etwas so aus der Partitur vom Blatt zu spielen. Und die Sänger haben große Probleme bei der Einstudierung, wenn kein Klavierauszug da ist. Und einen Klavierauszug zu machen, ist eine ganz fürchterliche Arbeit, die kein Komponist gerne tut. Du musst von den vielen schönen Noten, die du alle im Schweiß deines Angesichts lange gemacht hast, um die du gerungen hast, musst du wieder welche weglassen. Mehr als die Hälfte fast, damit es auf dem Klavier spielbar ist. Das fällt schwer. Das will ich ganz gern, solange ich noch arbeiten kann, mit all diesen größeren Werken machen, damit die einfach ein bisschen praktikabler sind.
Es klingt jetzt auch so, dass du damit besser leben kannst, wenn du selber entscheidest, welche 50% wegfallen und nicht irgendjemanden machen lässt.
Definitiv, natürlich, denn nur ich weiß, was die wirklich allerwichtigsten Noten davon sind. Dann wird alles am Klavier so lange probiert, bis ich es halbwegs vom Blatt spielen selber kann. Und dann erst ist der Klavierauszug fertig. Das ist also eine Riesenarbeit. Natürlich will ich auch dann nochmal manche Werke durchgucken, vielleicht nochmal Endfassungen herstellen, die dann auch mir heute noch gefallen. Dann muss ich eine Riesenarbeit noch leisten und muss natürlich wirklich alle Werke, die ich für gut halte, bei Verlagen unterbringen. Ich habe das Glück, über fast 100 Veröffentlichungen schon mich freuen zu dürfen. Das ist viel, aber es gibt noch viel mehr ungedruckte Sachen. Und die muss ich versuchen, bei den Verlagen nach und nach unterzubringen. Heißt, ich mache den Notensatz ja meistens selber. Das habe ich mir mal in langer Arbeit angeeignet und kenne auch die Verlagsregeln, was Notation betrifft, ganz gut. Oft besser als die Lektoren, muss ich mal dazwischen einstreuen. Und die Verlage freuen sich auch, wenn sie ein wirklich druckfertiges Notenbild bekommen. Sogar der Bärenreiter Verlag hat meinen Notensatz für diese kleinen Choralvorspiele teilweise übernommen. Da war ich dann auch sehr froh darüber. Da muss man auch weniger Korrektur lesen nachher. Oder ist dann eben an den Fehlern selber schuld.
Vereinfacht ja auch für den Verlag den Prozess, oder? Also wenn die weniger im Lektorat dran arbeiten müssen, weil genau. Sie ein gestochenes Manuskript schon kriegen.
Es spart einfach auch die Verlagen recht viel Geld. Das muss ich machen, also möglichst viel noch zu Verlagen bringen und natürlich auch noch ein bisschen was für die Werbung tun. Man neigt dazu, als Komponist immer alles, wenn es dann uraufgeführt ist, unter den erfreulich abgehackten Dingen zu lagern. Dann kommt wieder was Neues und man vergisst, was vorher war. Ich müsste eigentlich jeden Tag 10 Kollegen, so wie dich, anrufen und sagen, willst du nicht mal das und das machen? Nicht anders als in Max Reger auch gemacht, der jeden Abend 10 Briefe an irgendwelche Musiker schrieb. Bitte führ meine Sachen unbedingt auf, ich brauche das. Habe ich bisher wenig gemacht. Es ist auch ein Erfolg, also ein mühsames, nicht immer erfolgreiches Geschäft. Also du rufst 10 Leuten an, dann wollen 5 die Noten vielleicht geschickt haben nachher. Und wenn du Glück hast, macht es nachher einer von denen. Aber ich denke, das ist der normale Prozentsatz und ich muss nur mal die Zeit dazu einfach nehmen. Das will ich in den nächsten Jahren jetzt vermehrt tun. Und wenn dann wirklich noch irgendein schöner Auftrag kommt mit einem Text, der mich interessiert und der mich auch bewegt, na klar, dann geht's irgendwie weiter.
Wie schwer hast du es denn, bei den Verlagen unterzukommen? Also du sagtest ja schon, über 100 Sachen schon veröffentlicht, das heißt, so ein gewisses Standing ist da. Ich höre von anderen Seiten oft auch viel, dass die Verlage einfach auch an vielen Stellen Probleme haben oder auch kämpfen. Wie schätzt du die Situation ein?
Die ist natürlich nicht leicht für Komponisten, die noch keine Veröffentlichungen haben. Wer sein Standing hat, der hat natürlich Glück, dann hast du immer eine Chance, dass die Sachen oben aufliegen auf dem Stapel der Einsendungen. Man muss wissen, dass die großen Musikverlage und die kleinen wahrscheinlich genauso jeden Tag Dutzende von Notendateien zugesendet bekommen. Von allen möglichen Leuten. Und dass die Lektoren kaum noch nachkommen, das alles zu sichten. Sehr viel wandert ungesehen in den Papierkorb. Nur die allerbekanntesten Namen haben eine Chance, überhaupt dran zu kommen. Die meisten Verlage, ich weiß nicht, je größer sie sind, beschränken sich darauf, die bekannten Komponistennamen weiter zu fördern. Das ist verständlich, denn es ist eine Rieseninvestition für einen Verlag, einen unbekannten Komponisten zu bringen. Früher war es anders. Da hatten die Verlage noch genügend finanzielle Grundlagen, auch mal einen Komponisten sozusagen zu erfinden oder ihn bekannt zu machen. Ein Komponist wie Distler oder Pepping, die wurden ja von den Verlagen richtig protegiert. Unbekannte Sachen wurden sofort gedruckt. Und vor allen Dingen, die Verlage kümmerten sich auch um Aufführungen. Das ist ja heute ganz anders.
Das sagtest du ja gerade, dass du dich selber eigentlich entweder drum kümmern musst oder hoffentlich Glück hast, dass jemand durch Zufall auf dich stößt.
Genau. Die Verlage können relativ wenig Werbung machen, manche mehr, manche weniger. Auf jeden Fall um Aufführungen kümmern sie sich überhaupt nicht mehr. Das ist nicht mehr ihre Aufgabe. Man muss einen Verlag haben, den man mag und wo die Leute, die dort arbeiten, auch Sympathien haben. Dann geht's ganz gut. Ich habe gute Erfahrung mit dem Schwube Verlag gemacht, muss gleich ein bisschen Werbung machen. Die nehmen die meisten Sachen, aber auch nicht alle, die ich ihnen schicke. Die großen Verlage sind etwas vorsichtiger. Ich habe bei Carus ja einiges, vor allen Dingen sehr viel Solidbearbeitung und sowas. Aber auch mein Magnificat ist dort erschienen, worüber ich sehr dankbar bin. Die Zeiten, wo nur ein einziger Verlag hatte, sind eigentlich vorbei. Ich habe mindestens, glaube ich, 20 Verlagen im Ganzen gearbeitet, mit ganz großen und ganz kleinen. Es ist ja auch so, dass die Verlage immer ihre speziellen Themen haben. Karus eben vor allem für Chormusik, Bärenreiter auch für Chor, aber auch für Orgelmusik. Da sind meine ganzen Orgelwerke erschienen bei Bärenreiter. Dann gibt es ganz kleine Verlage, die man nicht unbedingt kennt. Ich habe bei Ostinato meine ganzen Sachen für Gesang und Orgel zum Beispiel verlegt, eine ganze Menge. Dann gibt es natürlich auch Stücke, wo ich genau weiß, die braucht kein Verlag, weil sie auch nicht viel einbringen würde. Zum Beispiel Lieder für eine Singstimme und Klavier habe ich einige geschrieben. Ricarda Huch, Vertonung muss genau, die wird niemals einen Verlag haben wollen. Denn was verkaufen sie davon? Bestenfalls 2 Exemplare bei einer Bestellung. Die habe ich dann einfach auch dann selbst veröffentlicht. Man kann sie bei mir bestellen, diese Ricarda Huch-Lieder zum Beispiel. Aber die Verlage wollte ich damit dann einfach nicht behelligen.
Also hast du auch Erfahrung mit selbst Sachen in Druck zu geben und dann im Selbstverlag zu veröffentlichen?
Ja, die habe ich. Das ist relativ einfach geworden. Du kannst ja nur das als PDF-Datei bei der Druckerei abliefern und wenn du deinen Drucker dann ins Vertrauen dann bittest, ich brauche das morgen Abend, ist das im Digitaldruckverfahren heute gar kein Problem mehr.
Das stimmt. Also ich kenne es zumindest ein bisschen mehr für Chorsachen, wenn man dann gemeinfreie Werke, die man kopieren darf. Also in einem Barockprogramm habe ich zum Beispiel meinen Kammerchor schon mal selber zusammengestellt aus PDF-Dateien und dann in einem langen PDF-Dokument in die Druckerei geschickt, damit man eine einfachere Probenarbeit hat.
Genau, das geht ganz, ganz schnell heutzutage und ist auch relativ erschwinglich. Natürlich kann man auch Dinge einfach online veröffentlichen. Das ist ja heute auch gar kein Problem mehr. Jeder kann eine Homepage auch machen, seine Werke dort draufstellen und dann einfach wieder das freigeben oder irgendein Bezahlverfahren sich überlegen, eine Art Online-Shop, wo man dann ein bisschen Geld dafür bezahlen muss.
Da ist es dann aber, denke ich, schwierig, also vielleicht auch wirst du die Erfahrung bei deinen Liedern teilen, die Bekanntheit zu kriegen, weil das ist ja dann noch schwieriger, zufällig jemanden zu finden, der genau das dann sucht, oder?
Richtig, ja. Gut, manche suchen manchmal nach irgendwelchen Reizworten, ne, die sie dann einfach eingeben. Einer will, weiß nicht, irgendwas zum Thema Gefangene machen. Dann würde das Wort, Stichwort Gefangene eingeben und vielleicht zu meinem geistlichen Konzert, wenn der Herr die Gefangenen ziehe uns erlösen wird, gelangen. Mhm. Hatte mal so einen Fall. Dann ruft dich plötzlich ein Bild von der Mensch an und fragt dich, hast du was dafür? Ist das mit meinen Möglichkeiten darstellbar?
Das ist ja dann in der Tat ein schöner Zufall, wenn das dann mal genauso funktioniert.
Klappt ganz selten einmal, ja. Hm?
Lass uns noch mal ein bisschen nach vorne schauen. Wie ist so deine Einschätzung für die Zukunft? Brauchen wir noch mehr Menschen, die für uns als Kirche komponieren? Oder ist das eigentlich, sag mal, ein gut gesättigter Markt, dass die was wollen, was Neues schaffen, gut unterkommen?
Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Natürlich will ich keinen jungen Komponisten, der jetzt sich da betätigen möchte, ausbremsen. Aber es gab tatsächlich Zeiten, da war das einfacher. Ich nenne mal die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo einfach ganz vieles zerstört und verbrannt ist. Wo die Notbibliotheken teilweise zerstört waren, wieder aufgebaut werden mussten. Wo die Leute, abgesehen davon, auch nach vorne schauen wollten. Sie wollten aufgrund dieser furchtbaren Erfahrung des Krieges andere Musik machen, als die vorher gemacht worden waren. Da hatte es ein Hugo Distler, ein Ernst Pepping damals tatsächlich leicht mit neuen Stücken. Heute sind wir mit Musik ein bisschen übersättigt inzwischen. Es hat dazu beigetragen, dass jetzt jeder ein Notensatzprogramm hat, das die Noten irgendwie gedruckt erscheinen lässt, auch sich dann bemüßigt fühlt, Musik zu verbreiten damit. Das heißt, die Menge an Musik, die wir jetzt haben und durchschauen müssen, ist riesengroß geworden. Du weißt ja als Kantor, was du alles an Orgelmusik dir aussuchen könntest. Es ist unübersehbar inzwischen. Früher reichte es Bach, Buxtehude und vielleicht noch David im Notenschrank zu haben. Und heute findest du allein unter dem Stichwort Toccata für Orgel, glaube ich, über 1000 Stücke in einem Notenversandshop, die du eigentlich haben und angucken müsstest, um dich für eine Toccata zu entscheiden. Also die Menge an Musik ist riesengroß.
Bei 1000 Stücken, die Toccata heißen, ist ja auch viel dabei von Komponisten, die schon längst nicht mehr leben. Die sind aus musealen Gründen wieder herausgegeben worden. Glaubst du, dass sich da auch wieder was ausdünnen wird, einfach weil es keine Abnehmer findet und es einfach nur günstig geworden ist, Sachen zu produzieren und auf den Markt zu werfen?
Kann ich noch nicht absehen. Es wird so sein, dass die Verlage wahrscheinlich noch viel mehr zu alten Ausgaben greifen. Also ich weiß, dass Bärenreiter und Karus natürlich ihren Hauptumsatz mit alter Musik machen oder mit Büchern im Falle von Bärenreitern, nicht unbedingt mit neuer Musik.
Also alte Musik ist Bach, Mozart und sowas, oder was?
Bis inklusive der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Genau, also Musik von Menschen, die schon länger tot sind.
Die Verlage sind, wie gesagt, sehr vorsichtig, neue Dinge herauszubringen, schon gar einen neuen Komponisten zu fördern. Am besten geht's immer noch dann auch bei diesen großen Verlagen mit Kleinigkeiten, mit Choralvorspielen, die immer neu gebraucht wieder werden, oder bei Chormusik zum Gesangbuch. Da liegt eine gewisse Chance jetzt, dass bald das nächste Gesangbuch ja wieder ins Blickfeld kommt. Dann wird es wieder eine ganze Menge neuer Choralvorspiele für Orgel brauchen. Oder Liedsätze für Chor. Oder kleine Motetten über diese Lieder. Da wird wieder sehr viel Bedarf sein. Und dann werden die Verlage sofort auch dann Leute anschreiben, von denen sie wissen, dass sie das gut können. Dann kriege ich vielleicht noch ein bisschen Post, mal sehen, hoffentlich. Aber da wird auch dann die Chance sein, mit den Landeskirchen dann auch anfangen bei den regionalen Anhängen, kleinere Choralvorspiele bei Verlagen unterzubringen. Ich habe tatsächlich meine allerersten Orgelveröffentlichungen damals noch zum den gerade neuen EG dann bekommen. Vom Breitkopf und Härtel war das damals Sammlung in Ewigkeit, dich loben. Da wurden plötzlich wieder ganz viele Stücke neu gebraucht.
Das ist ja dann erstmal auch ein schöner, noch positiver Blick in die Zukunft. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen weiterschauen, nicht nur bis die nächsten 4-5 Jahre, sondern so in die nächsten 20-30 Jahre, was wäre so dein Wunsch? Wie sollte sich Kirchenmusik weiterentwickeln?
Mein Wunsch wäre, dass sich die Kirchenmusik traditioneller Art weiterentwickelt. Ich meine, das ist jetzt weniger musikalisch als von den Aufführungssituationen her. Ich würde mir wünschen, dass man nicht, wie es jetzt viele große Chöre und Orchester tun, die alten Werke immer wieder aufführt oder sie sogar neu bearbeitet. Stichwort die großen Passionen von Bach. Früher hat es genügt, sie aufzuführen. Jetzt werden sie daran aufgeführt. Jeder kennt sie. Jetzt wird nach weiteren Möglichkeiten gesucht, sie zu bringen mit Ballett, mit Choreografie, mit allem Möglichen. Nehmen wir ein ganz krasses Beispiel. Ich habe in Jerusalem 2017 eine Aufführung der Matthäus-Passion, eine sogenannte Aufführung gehört, in der man den Versuch machte, sie ganz neu darzustellen mit Ballett. Ich war in diesem Konzert und kam ziemlich böse wieder raus. Als erstes wurde die ganze Reihenfolge, die Bach sich ja sorgsam mit vielen Symmetrien ausgedacht hat, verändert. Das Stück begann mit dem Schlusschor. So ging es dann weiter, also größtenteils wurde es rückwärts von hinten nach vorne aufgeführt, was natürlich musikalisch völlig unsinnig ist. Und dann kamen einige, wie ich finde, ziemlich geschmacklose Sachen dazu, wie zum Beispiel die berühmte Arie »Aus Liebe will mein Heiland sterben« von zwei nackten Darstellern auf der Bühne, die da einen Liebestanz vollführten, die also quasi da kopuliert haben. Das wurde dann den Leuten zugemutet. Und was mich am meisten ärgerte, war, dass das Publikum nachher zwar in Jerusalem frenetisch applaudiert hat. Wahrscheinlich, weil sie den originalen Text, den Zusammenhang auch nicht unbedingt so genau vor Augen gehabt haben. Sie haben die Musik und das Ballett beklatscht. Das waren ja sicherlich auch sehr gute Leute, die da gewirkt haben. Mich hat's abgestoßen, weil ich als Komponist weiß, wenn ich für ein Ballett komponiere, schreibe ich völlig anders, als wenn ich eine Passion für die Kirche komponiere. Und diese Dinge, die würde ich gerne weniger werden sehen. Wenn ich also was machen will, was neu ist, was noch nicht da gewesen ist, muss ich einen Komponisten beauftragen, ein neues Stück zu schreiben. Und muss nicht die alten Stücke so schrecklich bearbeiten, dass sie nicht mehr wieder zu erkennen sind. Und natürlich wäre mein Wunsch, dass die Kirche überlebt. In diesen Zeiten, wo wir alle den Rückgang mitgestalten müssen, die Finanzen zurückgehen sehen, wo wir sehen müssen, dass Kirchen verkauft werden, es wird immer mehr. In Kurhessen-Waldeck wird von 3 kirchlichen Gebäuden in den nächsten Jahrzehnten nur noch 1 übrig bleiben, so ist beschlossen worden. Das trifft Kirchen, Gemeindehäuser, Pfarrhäuser. Und die Kirche, in die ich hineingeboren worden bin und die ich so liebe, mit der ich jetzt 70 Jahre meines Lebens bewusst erlebt habe, dass die noch da ist, auch in den nächsten 30 Jahren, ist mein dringender Wunsch. Von der Kirche lebe ich auch spirituell. Und wenn das eines Tages ganz wegfallen wird oder sehr sich ändern würde, dann wäre für mich das Wichtigste dahin, was mein Leben bestimmt hat.
Vielen Dank für dieses ganz persönliche Plädoyer auch. Ich finde das jetzt schwierig, darauf wirklich zu antworten, weil es mich, ich merke gerade, sehr berührt, wie du darüber sprichst und auch sowohl der flammende Appell an uns KollegInnen, möglichst auch mal den Schritt zu wagen und mutig zu sein und was Neues aufzuführen und den Freiraum, den wir haben, zu nutzen dabei. Und auch den bedenkenswerten Gedanken, dass alles Alte neu zu bearbeiten, dass es irgendwie passt, vielleicht auch nicht der richtige Weg sein kann. Also da klingt gerade bei mir super viel an und schaffe da jetzt gerade wenig Sinnvolles zu sagen, außer nochmal ein ganz großes Dankeschön dafür, weil ich das wirklich einfach ein wunderbares Statement finde, was wir fast schon so zum Schluss stehen lassen könnten, würde ich sagen.
Gerne.
Eine Frage habe ich noch an dich. Hast du vielleicht eine Idee, mit wem ich mich vielleicht auch mal unterhalten sollte? Sei es ein jüngerer komponierender Kollege oder irgendwas ganz anderes?
Natürlich würde ich auf jeden Fall den schon erwähnten Scholt Gardon hier mal versuchen, ins Gespräch zu nehmen. Er ist noch 10 Jahre älter als ich, also noch ein bisschen weiter fortgeschritten auf dem Weg der Erkenntnis und des Lebens. Den solltest du unbedingt mal versuchen zu interviewen.
Danke ich dir, Gunther, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mir ein bisschen was erzählt hast von deinem Kompositionsprozess, von deinem Schaffensprozess. Ich fand das super anregend und ich hoffe, alle, die uns zuhören, finden das auch. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid auf die Werke von Gunther, den Link, wie vorhin schon mal gesagt, zu seiner Website mit Stücken findet ihr unten in den Shownotes. Jetzt gleich am Schluss gibt es auch noch ein Stück von ihm schon mal zum Anhören. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eurer Wahl da, abonniert gerne meinen Kanal oder folgt mir auf Instagram. Und wenn ihr Themenvorschläge habt oder auch so einfach mal zu irgendwas mir was sagen wollt, schreibt mir gerne eine Mail an kai@glaubensklänge.de. Lieber Gunther, ich sag nochmal vielen Dank, dass du da warst.
Ich danke für die wunderbare Gesprächsführung.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit Gunthers Te Deum Opus 66b und hoffe, dass ihr mehr Lust auf seine Musik bekommt. Es singt das Allegria Vokalsextett, Christian Melin spielt die Orgel. Viel Freude.